So, ich bete noch und nehme euch dann mit hinein in das, was jetzt kommt. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein lebendiger Gott bist, dass du ein gnädiger Gott bist, dass wir wirklich allen Grund haben, dir zu vertrauen, dir zu glauben, an dir festzuhalten. Danke für die Gemeinde, für die Gemeinschaft, für die Brüder und Geschwister, Herr. Und ich danke dir, dass du uns jetzt auch Kraft gibst zum Reden und auch Kraft gibst zum Hören, Herr. Amen. Ja, ich war bis gestern Abend um 22:30 dran gesessen, habe die Folien vorbereitet und dachte, jetzt sollte ich eigentlich anfangen, die Predigt zu machen. Weil das Ganze, was Material habe ich ja von, wie ihr jetzt hinter mir seht, den Darrow Miller, der hat es entwickelt und all diese Folien sind auf Englisch und ich versuche die Folien dann runterzubrechen, auf Übersetzen und für euch lesbar mitzumachen. Und dann dachte ich um 22:30, ja und jetzt, was mache ich mit der Predigt? Also wenn es heute ein bisschen vielleicht nicht so flüssig wird, dann liegt es einfach daran, dass ich gestern Abend um 22:30 entschlossen habe, jetzt gehe ich ins Bett. Jetzt fange ich nicht an, all das nochmal, was ich normalerweise tue, dann auf Konzept runterzuschreiben. Wir waren in den letzten, für all diejenigen, die jetzt nicht da waren, habe ich ja gesagt, ich möchte eine Folge machen über letztendlich das Thema, welche Weltanschauungen haben wir. Und in den letzten beiden Predigten ging es darum zu sagen, wir glauben, dass die Bibel die Kraft hat, Gesellschaft zu verändern. Und eine Problematik ein bisschen, die wir haben jetzt im Westen, wir profitieren von diesem Weltbild noch und wir denken, das sei gegeben. Das sei in allen anderen Gesellschaften auch so. Und wir spüren leider zu wenig, dass schon seit Jahrzehnten Bemühungen im Lauf sind, dieses Weltbild deutlich in Frage zu stellen. Nur ist es teilweise noch nicht in der gesamten Bevölkerung ankommen. Und deswegen ist es meines Erachtens nach so wichtig, dass wir uns Gedanken drüber machen. Weil ich befürchte, wenn wir nicht bald aufwachen, die nächste Generation die Weltsicht der anderen übernehmen wird. Als etwas völlig Normales, Selbstständiges. Was einfach so ist. Und deswegen, glaube ich, sollten wir uns Gedanken machen. Ich hatte in den letzten zwei Predigten über die Weite und die Tiefe gesagt. Also die Weite, wir haben eine Botschaft, die sagt von Anfang bis zu Ende. Ich habe diese Woche zufällig gelesen, da steht am Ende. Wenn das Ende kommt, das griechische Wort, war für mich ganz neu, aber fand ich toll, da steht nicht am Ende, sondern was steht da? An der Vollendung. Und ich finde, das Wort Vollendung hat eine ganz andere Bedeutung als am Ende. Jetzt kommt das Ende. Ist was ganz anderes, als kommt die Vollendung. Das ist für mich emotional komplett was anderes. Und wir leben leider manchmal als Christen, jetzt kommt das Ende, wann kommt es denn endlich? Und ich glaube, dass Jesus die Endzeitbraut mit solchen fantastischen Gaben der Wunderheilung segnet, aber er möchte auch, dass wir eine Einstellung haben. Und heute soll es ein bisschen darum gehen, welche Kraft kann dies entwickeln? Das Ziel ist, dass wenn wir verstehen, dass die Bibel ein Weltbild hat, die Nationen geschaffen hat, ja, wir im Westen profitieren davon, die frei und nicht versklavt sind, die gerecht und nicht korrupt sind, die barmherzig und nicht grausam sind. Die Reformation, die Bibel, hat es letztendlich gebracht. Und auch säkulare Philosophen, Soziologen, Ethnologen wissen, dass überall, wo das Evangelium gepredigt wurde, vor allem das Evangelium nach Martin Luther, also sprich das Verständnis, das evangelische Verständnis, überall die Wirtschaft geblüht hat. Überall dort sind Menschenrechte, überall dort gibt es Freiheitsrechte, überall dort gibt es Religionsfreiheit, überall dort gibt es Punkt, Punkt, Punkt. Das heißt, es wird anerkannt, dass die Bibel eine solche Macht hat, Gesellschaften zu transformieren. Dann habe ich in der letzten Predigt kurz Zusammenfassung gemacht, zu sagen, Großteil der Weltanschauung könnten wir mit diesen zwei oder drei Begriffen zusammenfassen. Der Animismus, der eigentlich sagt, der Geist ist wichtig, die Seele ist wichtig, das Unsichtbare ist wichtig, was wir vor allem in den afrikanischen Ländern und in den östlichen Ländern finden. Dann haben wir gesagt, mittlerweile im Westen, der Westen hat sich meines Erachtens im Großteil verabschiedet von dem biblischen Weltbild und ist zum Säkularismus geworden. Das heißt, nur das ist wichtig, was ich fassen kann, was ich sehen kann. Das ist wichtig. Ja? Und dann gibt es natürlich noch das biblische Weltbild. Und ich möchte heute ein bisschen rausnehmen, welche Konsequenzen hat es. In einem einzigen Beispiel, und das finde ich faszinierend, wie Gott es heute vorbereitet hat. Also, das Thema Weltanschauung hört man selten in Predigten. Das Thema Weltanschauung kommt meistens in Seminaren, da muss ich extra anhören, da gehen so ein paar philosophisch geprägte Leute hin, die das interessiert, weil sie denken, intellektuell reizt mich das. Wenn ich euch intellektuell erreichen wollte, dann darf ich nicht hier stehen. Weil ich bin kein Intellektueller in dem Sinn. Ich habe das weder studiert, noch kenne ich es in der Tiefe. Aber was ich erreichen will, ist die Wahrheit, die meines Erachtens dahinter steckt. Und wenn wir jetzt denken, oh Bernd, wann bist du endlich fertig, ist es okay. Aber wenn wir darin sagen, Jesus, was willst du uns darin vielleicht sagen? Und das ist mein Herzschlag. Deswegen mache ich mir die Mühe, das versuchen zu übersetzen, runterzubrechen, dass wir es umsetzen können. Weil in der Gesellschaft gibt es sehr wohl Glaubenssysteme. Da gibt es sehr wohl Paradigmen. Animistische kommen immer mehr, auch in unsere Länder rein. Es gibt Festungen des Denkens. Das haben wir bei Corona gesehen. Da kannst du mit Argumenten machen, was du willst. Der andere hat eine feste, klare Überzeugung und das allein ist die Wahrheit. Wir haben bestimmte Denkweisen. Und die Frage ist, hast du dir jemals schon überlegt, woher das kommt? Warum gestaltest du dein Leben so, wie du es gestaltest? Hast du irgendwann mal schon überlegt? Ich mir zum Glück schon sehr früh. Zum Pech manchmal zu viel. Dann kommt man ins Grübeln. Aber zum Glück ist, wer grübelt, kriegt vielleicht auch Antworten. Weil Paulus sagt ganz klar, ob wir wollen oder nicht, wir kommen gar nicht drum rum. Und richtet euch nicht nach den Maßstäben, also sprich den Festungen des Denkens, den Lebensperspektiven, den Denkweisen, den Paradigmen, den Geschichten, den Systemen dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Und das ist die erste wichtige Frage, die ich uns heute stelle. Was ist dein Lebensziel? Und ich bin mir zu 100% sicher, dass wir als Christen ein komplett anderes, zumindest zum Verständnis der Bibel, Lebensziel haben als ein Großteil der Gesellschaft. Ich würde mit euch gerne, und alle, die sind ja eingeladen, in 14 Tagen findet ja dann der Abend statt, wo wir drüber nachsinnen, über diese Inhalte. Mal uns die Mühe machen zu sagen, was sind denn die gängigen Maßstäbe, was sind denn die gängigen Glaubenssysteme, Denkweisen in unserem Land, was die Politik anbelangt, was die Bildung anbelangt, was die Wirtschaft anbelangt, was das Gesundheitswesen anbelangt, was die immer Punkt anbelangt. Hast du dir jemals mal darüber Gedanken gemacht? Wir sind in der Gefahr, dass wir uns immer nur über die Früchte des Systems aufregen. Das, was wir sehen, das, was offensichtlich ist, da sagen wir, das ist falsch. Ja, das stimmt schon, dass es falsch ist. Aber es ändert sich nicht, selbst wenn ich aus dem grünen Apfel einen roten Apfel hinhänge. Apfel bleibt Apfel. Und wir denken, da muss ein grüner Apfel hin. Nein, die Wurzel muss verändert werden. Und ich möchte euch auch heute nochmal fragen, lass uns mal runterbrechen. Warum lebst du so, wie du lebst in deiner Familie? Warum tust du deinen Beruf so, wie du es tust in deiner Familie? Was ist dir wirklich wichtig? Ich weiß, da gibt es diese christlichen Antworten. Aber lass uns mal ganz, ganz, ganz nah bei uns bleiben und sagen, habe ich mir je schon Gedanken gemacht? Kinder, die in einer christlichen Familie kommen, die wissen, dass wir sonntags in den Gottesdienst gehen, aber die wissen wahrscheinlich gar nicht, warum. Die wissen, dass wir vor dem Essen beten, aber warum? Die wissen viel in ihrem Kopf, aber warum? Haben wir Antworten drauf? Oder sagen halt, das macht man so. Und wenn du gläubig bist, dann erst recht. Mit welcher Brille sehen wir die Welt? Viele von uns haben Brillen auf. Ja, jetzt sehe ich euch unscharf, jetzt sehe ich euch zum Glück wieder scharf. Wir tragen Brillen und so genauso tragen wir geistige Brillen, mit denen wir die Welt anschauen. Wie oft im Tag guckst du deine Brille an? Also bei mir ging es schon so, bei euch sicherlich auch Brillenträger. Wo ist meine Brille? Bis mir jemand sagt, zieh ich auf deinem Kopf. Ja, also man ist gedanklich so irgendwie in Sucht seine Brille und hat gar nicht mehr. Was ich damit sagen möchte, was Darrow sagen will, wir schauen uns selten die Funktion der Brille an. Wir schauen uns selten die Gläser an. Wir untersuchen nicht die Gläser, wir nehmen es einfach dankbar hin. Und genauso ist mit der Weltanschauung auch. Wir haben alle unsere Brillen auf und die Brillen in unserer Kultur sind definitiv anders als die Brillen in anderen Kulturen. Aber wir haben uns selten die Mühe gemacht, das zu hinterfragen. Es ist normal. Und das Schlimme in Anführungsstrichen, die Herausforderung, und ich wünschte mir, ich hätte es schon vor 40 Jahren kapiert oder mir jemand mitgeteilt, ist, wir nehmen auch im Christlichen vieles als, es ist einfach normal. Ohne zu wissen, stopp, was sagte Paulus nochmals? Was sollen wir tun? Naja, das war ja jetzt kein Märchenvortrag, den der Paulus hier gehalten hat, oder kein eventuell. Ja? Er sagt, Leute, ihr kommt nicht drum rum. Ihr müsst prüfen. Hallo, ihr könnt nicht einfach alles übernehmen. Und ich würde mal sagen, der Durchschnittschrist, mich eingeschlossen, hat selten das geprüft. Was er gehört, oh, du darfst aber ja nicht tanzen. Kann ich dir sagen, also Tanzunterricht für Christen, aber gar nicht, das ist vom Teufel. Okay, Mama, wenn du das sagst, kann gar nicht sein. Oh, und du rauchst. Das ist vom Teufel. Und weh ist hier in der Frage, du hast einen Geist der Rebellion. Ordne dich unter. Ja, ihr lacht. Markus kann lachen, weil er nicht geistig sozialisiert ist. Das hat auch Vor- und Nachteile. Aber du kommst auch nicht drum herum, nachzufragen, was deine Brille ist, die du aufhast und alle anderen, die nicht sozialisiert sind. Die haben andere Brillen auf. Und genau das macht manchmal die Schwierigkeit, wenn wir die Wahrheit im Reich Gottes herausfinden wollen. Und ich möchte uns auffordern heute Morgen dringend, und ich möchte es auch von der Bibel euch letztendlich beweisen, dass es nicht meine Idee ist, sondern Gottes Idee. Wir haben gelesen, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Amen dazu. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen. Amen dazu. Aber wo bitte steht in der Bibel, verkauf deinen Verstand. Wo steht es bitte schön? Wo steht bitte schön in der Bibel, hör auf zu denken. Glaub nur denen da vorne, die haben alle richtig, die haben studiert, die wissen, was richtig ist. Ich habe schon so Predigten gehört. Wenn du glaubst, dann musst du wie im Freibad aus dem 5-Meter-Turm runterspringen. Aber unten ist gar kein Wasser drin. Da sage ich, sorry. Kannst du machen, ich aber nicht. Kleingläubiger Zweifler. Und mittlerweile bin ich überzeugt davon, dass Gott es gar nicht von mir will. Und wenn, gibt er mir den Glauben dazu. Wenn, dann bin ich überzeugt, wie die Johanna in diesem Beispiel, jetzt ist die Kraft Gottes dran, jetzt springe ich, weil ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass Gott mit mir ist. Und ansonsten weiß ich, dass Gott mir einen Verstand gegeben hat und gesagt, du kannst runterspringen, bitte gern. Schön, wenn Gott für dich Wasser reintut. Ist okay, ich preise dich drüber. Aber wenn er es nicht tut, kann ich dir sagen, was passiert. Und ich habe gerade nicht den Glauben. Bin ich jetzt kleingläubig oder habe ich nur meinen Verstand eingesetzt? Daryl Miller erzählt eine Geschichte, die habe ich euch schon mal erzählt, aber Wiederholung ist ja die Mutter des Erfolges. Der weltweit unterwegs ist und Weltanschauung predigt und immer wieder kommen dann Leute und sagen, hätte ich das gewusst und so weiter und so fort und erzählen ihm Geschichten, wo das ganz praktisch anschaulich wird, warum das vielleicht doch wichtig sein könnte, sich Gedanken zu machen. Eines Tages kommt eine junge Frau auf ihn zu, die heißt Josie. Und sagt, Daryl, ich muss dir eine Geschichte erzählen. Ich habe schon immer vom Herzen gehabt, mich um Menschen zu kümmern, habe Medizin studiert oder Pflegewesen studiert und bin dann nach Afrika gegangen. Habe mich dort bereit erklärt, Krankenschwestern oder was auch immer im Heilsberuf, medizinischen Beruf auszubilden. Ich habe sie ein halbes Jahr unterrichtet, habe ihnen erklärt, wenn ihr eure Hände nicht wascht, könnt ihr krank werden. Wenn ihr vorm Essen nicht euch reinigt, könnt ihr krank werden. Wenn ein Apfel, der auf dem Boden liegt, nicht sauber macht, sondern esst, könnt ihr krank werden. Und so weiter und so fort. Und habe euch erzählt, wisst ihr, die sehen wir zwar nicht, die Keime da unten und die Bakterien und die Pilze und was auch immer, aber die machen uns krank. Und wir können was dagegen tun. Wir können zum Beispiel, wenn wir Schnupfen haben, nicht das alles raushusten, sondern wir können so machen und so weiter und so fort. Und dann hat sie gesagt, so, das war mein erster Kurs, den ich gehalten habe. Wow, ich bin froh, ich habe es geschafft. Und am Ende, wie das heutzutage modern ist, macht man eine Evaluation. Man überprüft, ob das auch angekommen ist bei den Schülern und Studenten. Da sagt sie, ja, jetzt gibt mal eine Rückmeldung. Wie hat es euch gefallen? Hat es euch was gebracht? Und dann streckt sich eine Schülerin und sagt, Josie, oder wahrscheinlich Frau so und so, Sie haben uns ein halbes Jahr jetzt darüber informiert, wie wir krank werden. Wir haben brav gelernt. Wir haben es auswendig gelernt und wir haben sogar die Prüfung geschafft, wenn wir das hingeschrieben haben, was Sie uns gesagt haben. Aber dürfen wir Ihnen jetzt mal sagen, was wir glauben? Dann denken Sie, hä, wie, was ihr glaubt? Ja, das mögt ihr glauben aus dem Westen, dass das die Ursache der Krankheit ist. Aber wir glauben was ganz anderes. Wir glauben, dass die Ursache von Krankheiten das sein kann, aber das ist die wahre Ursache von Krankheiten ist seelischer, ist geistlicher Natur, ist unsichtbare Natur in Form von Hexen, Flüchen, Dämonen, Zauberer und so weiter und so fort. Das haben wir gelernt. Darin sind wir aufgewachsen. Meine Mama hat es mir erzählt, mein Opa hat es mir erzählt, mein Uropa hat es mir erzählt. Alles ist doch klar. Wer hat jetzt recht? Beide. Wie? Du willst sagen, ein animistisches Gedankengut? Beide. Das hast du schon immer so gesagt, Johanna? Hast du das schon immer so gesagt? Ah. Johanna, du bist schon sehr weit. Beides stimmt. Im Christlichen gibt es beides, beide Schieflagen. Es gibt die einen, die sagen, das ist extrem wichtig und das verstehen wir nicht, deswegen glauben wir es nicht. Die anderen sagen, oh, ist alles nur geistlich und du bist ungläubig, wenn du zum Arzt gehst. Auch das haben wir schon gehört. Darrow sagt dazu, Gott hat geschliffene Gläser für unsere Brillen, die uns erlauben, die Realität so zu sehen, wie er sie geschaffen hat. Wenn wir also zu Christus kommen, werden wir nicht nur in Herzen wiedergeboren, sondern wir müssen auch in unseren Gedanken wiedergeboren werden. Sehr oft ist das eine bewusste Entscheidung und ein Prozess. Und ich muss uns leider enttäuschen, das passt nicht in unsere Gesellschaft hinein. Komm. Seht ihr, wie es kommt? Naja, und wir Christen sind da, und wir Charismatiker sind da genauso in der Gefahr. Wir glauben, es muss alles kommen. Der Geist Gottes kommt über mich. Halleluja, natürlich kommt der Geist Gottes über mich. Aber nicht nur über mich und meine Gefühle oder was auch immer da passiert bei manchen. Ich lese gerade zwei Bücher. Entschuldigung, ich überschlage euch immer mit Büchern, aber das würde ich jedem Pastor und jedem Jugendleiter und jedem Vater bitten zu lesen. Die Preisgabe der Vernunft von Francis Schäfer. Mittlerweile wahrscheinlich der Prophet des 20. Jahrhunderts. Aber Prophet nicht im Sinne, dass er Wunder getan hat oder herumgereist und gesagt, ich sehe, Gott tut das in deinem Leben. Sondern der die Gesellschaft analysiert hat, auf dem Gott, wo das Gott genau gesagt hat, was passiert und warum es passiert. Und er schreibt in diesem Buch, wir sind mittlerweile im Westen dahin gekommen, dass wir die Vernunft, das Denken aufgegeben haben. Weil wir herausbekommen haben, mit unserem Vernunft allein können wir das ganze andere, das Unsichtbare, nicht erfassen, nicht begreifen. Es gibt keine Wahrheit, es gibt keine Moral. Und darauf ist die Gesellschaft mittlerweile drauf. Ich weiß, es ist bei uns nicht angekommen, weil wir uns damit zu wenig beschäftigen. Aber in der Gesellschaft ist es sehr wohl schon angekommen. Dank, in Anführungsstrich, noch den Medien nimmt es uns Denken voll ganz ab. Wozu muss ich lernen? Gibt es doch Google. Das ist verheerend. Es ist verheerend, wenn wir diesen Strom mitgehen. Und wir als Christen könnten sagen, stopp, wir gründen Schulen, wo das Denken und das Glauben wieder wichtig ist, wo der Geist und der Verstand eine Rolle spielt. Seid ihr mit mir? Nächste Frage. Und... Ah, genau, das wollte ich jetzt gerade vorlesen, deswegen habe ich gesagt. Also, Francis Schäfer, Hausaufgabe für alle, die... So, jetzt habe ich hier manchmal Probleme. So, der moderne Mensch hasst seine Vernunft, sagt er, weil sie nicht genügt, seinem Leben Inhalt zu geben. Er wirft sie über Bord. Gegenüber dieser Hoffnungslosigkeit steht das Zeugnis der Schrift. Die Bibel lehrt, dass der Mensch, obwohl hoffnungslos verloren, doch nicht ein Nichts ist. Ein Großteil unserer Gesellschaft glaubt es, wir sind Materie, wir sind ein Nichts. Und die Generation, die nach uns kommen wird, weiß im christlichen Glauben wenig mehr. Die Bibel lehrt, dass der Mensch, obwohl hoffnungslos verloren, doch nicht ein Nichts ist. Er ist nach dem Bilde Gottes geschaffen, kann das ihm zugewandte Wesen seines Schöpfers mit seiner Vernunft wahrnehmen und findet es so zum Sinn seiner Existenz. Die Verantwortung des Christen heute besteht darin, dass er in einer im Umsturz begriffenen intellektuellen Situation die unwandelbaren Tatsachen der Heiligen Schrift festhält, dass er sie in seinem Leben wirksam werden lässt und in sichtbarem Handeln und verständlichem Reden mitteilt. Und jetzt kommt die Frage, worin besteht der Unterschied zwischen der Betrachtung der Weltanschauung als akademische Fach und der Betrachtung der Weltanschauung als Brille, durch die wir Probleme untersuchen und lösen? Es gibt zwei verschiedene Prozesse und ich möchte dich bitten, über den Unterschied zwischen diesen beiden nachzudenken. Tut mir leid, wenn ich euch heute keine Wohlfühlpredigt habe, sondern dass ich uns herausfordere, unser Denken wieder anzunehmen. Ich hatte gestern ein Gespräch mit einer Person, die ich sehr liebe und schätze, die mir zum Denken gegeben hat, mit der habe ich mich unterhalten über das, was ich heute predige. Und hat sie gesagt, sie glaubt es nicht, dass es wichtig ist, darüber zu predigen. Das sind intellektuelle, philosophischen Gedanken. Und die Person hat gesagt, das Evangelium ist leicht. Das Evangelium ist für jeden Normalen zu verstehen. Und sagt, du hast vollkommen recht. Das Evangelium ist so einfach, dass es jeder verstehen kann. Aber Paulus hat gesagt, prüfet. Prüfet die Denkweise in eurer Gesellschaft. Und wenn wir es nicht tun, werden wir genauso leben wie unsere Gesellschaft. Und wundern uns, warum nach Bekehrungen Leute genauso weiterleben teilweise. Weil es einfach schon klar ist, schon Teil unserer Gesellschaft. Ich möchte uns jetzt mitnehmen, dieses Beispiel von der Josie ein bisschen aufzudröseln. Der Darrow sagt, Weltanschauung kann man schön in einem Baum beschreiben, skizzieren. Da gibt es die Wurzeln. Die Wurzeln sind das alles Entscheidende, aber sind die unsichtbar? Das sieht man gar nicht. Ja? Die Wurzeln sind die Glaubenssysteme, die jeder Einzelne hat, die jede Gesellschaft hat, die jede Familie hat und so weiter und so fort. Ja? Und die sind meistens unbewusst. Wir haben schon viele Predigten gehört über die Glaubenssysteme, was Seelsorge anbelangt. Ja? Wenn ich glaube, ich bin nichts, ich kann nichts, ich habe nichts, dann können wir tausendmal für mich beten, es wird nicht passieren. Aber so ist grundsätzlich in allen Dingen. Diese Systeme, diese Grundlagen des Glaubens, bin ich ein Geschöpf oder bin ich ein Zufall, werden Werte hervorbringen. Diese Werte sind oft ungeschriebene Gesetze. Sie sind in allen Gesellschaften da und die sind in Deutschland teilweise sogar anders als in Österreich. Und so weiter und so fort. Und diese zwei Dinge, die sind oft nicht greifbar, die sind oft nicht sichtbar. Was sichtbar ist, erst der dritte Schritt, aus dem Ast kommen die Äste, das ist das Verhalten. Das habe ich mal so ein typisch schwäbisches Verhalten aufgeschrieben. Was sagt der Nachbar? Aber was sagen die anderen drüber? Also ich mache es lieber nicht, ich tät's ja gern, aber, kennt ihr das? Kennt es jemand? Oder bin ich der einzige Schwab hier, der so aufgewachsen ist? Ja, aber warum ist uns wichtiger, was die anderen sagen, als das, was Gott sagt? Und Paulus sagt im Galaterbrief, lasst euch nicht irren, was der Mensch sät, das wird er ernten. Und wenn ich glaube, dass ich Materie bin und Zufall bin und so meine Werte sind, dann muss ich mich auf lange Sicht nicht wundern, wenn unsere Gesellschaft diese Wege geht. Ich möchte einen kleinen Test mit euch machen. Seid bitte ganz ehrlich, ganz, ganz ehrlich. Ich zeige euch jetzt gleich zwei Bilder. Ja? Ja, wenn wir dich anschauen, sind wir auch fasziniert. Das ist okay, aber du lenkst gerade ab. Das könnt ihr auch anschauen, aber ich wollte schon vorher euch bitten, die Augen zuzumachen. Und wenn ich sage, jetzt aufmachen, zeige ich euch zwei Bilder. Und seid bitte ganz, ganz ehrlich zu euch selber. Ich frage euch, welches der beiden Bilder findet ihr schön? Was ist schön für euch? Ja? Und völlig egal, auch wenn dein Nachbar das andere wählt und du entsetzt sein könntest, dass der das andere Bild wählt. Wollen wir es mal versuchen? Okay, Augen zumachen, bitte schön. Und auf 3, 2, 1, aufmachen. Darf ich sehen, wer findet dieses Bild schön? Ja? Ja, links und rechts. Okay. Wer findet das hier schön? Das hätte ich euch vorher schon schriftlich geben können, dass so die Abstimmung kommt. Nur in einem ganz kleinen, eigentlich nebensächlichen ist mir gestern oder vorgestern, irgendwo die Woche war ich mal kurz Fahrrad fahren. Es ist so wunderbar, an der Kirschblüte Fahrrad zu fahren. Das atme ich ein, das geht mir gut. Ich bezweifle aber, dass die Teenies, die das heute so machen, zum Gehen würden, sagen, Spaziergänger, was soll das? Könntest du mir nicht ein Tattoo-Heft geben? Wow, das ist schön. Ich habe eine Vermutung, ist nur eine Vermutung. Wenn ich viel Videos schaue und wenn ihr so begeistert seid wie ich vom Sport, ich bin Fußballer vom Herzen her, auch wenn ich nämlich spiele und keine Zeit mehr habe, aber das fasziniert mich. Ich gucke immer mal wieder Fußball, Sport schaue. Ich schätze mal, 80-90% unserer Fußballstars sehen so aus. Da bist du ein Exot, wenn du es nicht tust. So, na, jetzt wachse ich auf in der Gesellschaft. Ich bin fußballbegeistert als 7-Jähriger, 8-Jähriger. Habe den Kaleb heute mitgebracht bei der Herfahrt, habe ich mit ihm unterhalten und habe mit ihm gesprochen, was spielt er, Mannschaft, D-Jugend, Rechtsverteidiger. Der interessiert sich für Fußball, ist das schlimm? Nö, also ich zumindest finde es nicht schlimm. Dann guckt er nach seinen Idolen. Oh, so wie der möchte ich auch mal spielen. Messi, gigantisch. Wie sieht Messi aus? Ja, tätowiert. Sind schon ein bisschen ältere, aber wir sind ja älter Semester. Ja? Und ich habe gestern einen interessanten Artikel gefunden in der Welt. Ich habe irgendwo noch ein Bild gesucht und bin ich zufällig auf den Artikel gestoßen. Interessanterweise sagt der Weltredakteur, nicht ich, in der christlichen und noch stärker der islamischen Tradition wird die Tätowierung gänzlich abgelehnt, weil sie die Heiligkeit des Körpers verletze. Dahinter sagt jetzt Bietlow, das ist ein Soziologe, der interviewt wurde. Dahinter steht die Beobachtung, dass mit der Tätowierung eine Selbstermächtigung verbunden ist. Das Individuum greift massiv in die körperliche Gestalt ein, in der es sich vorgefunden hat. Es überwindet natürliche Hemmschwellen, verschiebt die Grenzen der Geschöpflichkeit und tritt selber als Schöpfer auf. Ich habe die Diskussion, ich habe 4 Mädels zu Hause. Und ihr wisst wahrscheinlich, was ich darüber denke. Freiheit. Obwohl im Alten Testament was darüber sagt. Und trotzdem finde ich es nicht ohne. Und eine unserer Tochter hat es dann gemacht. Wenn es dir gefällt, dann mach's halt. Es ist eine ganz Kleinigkeit, die für mich jetzt nicht wichtig ist. Aber die Zeit innerhalb von 20 Jahren hat sich ein Bild, was schön ist, ganz einfach verändert. Ich will es gar nicht werten. Ja, also man kann es schön finden, keine Frage. Ich finde die meisten Tätowierungen nicht schön, aber das ist auch Geschmackssache. Ich bin in einer anderen Generation groß geworden. Aber wie kommt es, dass innerhalb nur von 20, 30 Jahren komplett anders ist? Zu meiner Jugendzeit, wenn da jemand tätowiert war, war es entweder ein Drogenabhängiger, ein Verrückter, er sagt jetzt, in dem Brief, eine Prostituierte oder sonst jemand am Rand der Gesellschaft. Das war verrückt. War klar, macht man nicht. Ja, und jetzt heute? Bist du verrückt, wenn du es nicht machst? Kein wichtiges Beispiel, aber es soll kurz ein bisschen aufzeigen, wohin die Reise geht. Ich möchte jetzt nochmal zurückkommen zu dieser, und das finde ich so toll an dem Gottesdienst heute, wie der Heilige Geist wirkt. Irgendwie hat Gott Heilung heute Morgen ins Zentrum gesetzt. Und ich wollte aufgrund dieser zwei unterschiedlichen Weltanschauungen, die Josie erlebt hat, mal kurz das aufdröseln. Was macht es mit uns? Also die Josie ist im Westen aufgewachsen, hat in Amerika studiert, in Amerika ist in der Universität klar, die Ursache der Krankheiten ist materieller Natur. Auch wenn ich interessanterweise die Materie nicht wahrnehmen kann. Oder hat von euch schon jemand eine Bakterie gesehen? Oder einen Pilz gesehen? Auf jeden Fall. Du hast vielleicht die Auswirkungen gesehen, aber so, aber wie es dem auch sein, sie ist groß geworden, man kann studieren, man kann nachforschen, man weiß, woher das kommt. Deswegen haben der Stamm Werte, ist die Gesundheit ein ganz großes, wenn nicht die größte Wert in unserer Gesellschaft im Westen, ein vitaler Körper zu haben. Deswegen verhalten wir uns so. Hygiene, Fitness, Ernährung, Körperkult, Fragezeichen. Also ich bin gerade dagegen, will es gerade sagen, ich möchte nur aufzeigen. Ja, das ist normal. Und dann glaube ich, dass wir die Krankheit besiegen werden. Bis dahin, dass wir eines Tages vielleicht schaffen, den Tod zu besiegen. Die Schülerinnen haben das ganz anders gesehen. Die haben gesagt, nee. Unser Glaubenssystem sagt, das Unsichtbare, chronischerweise auch unsichtbar, aber in einer anderen Definition, das Unsichtbare ist die Ursache von Krankheiten. Wenn nachts eine Hexe kommt, über meinem Kind ausspricht, einen Fluch, und wird es krank. Manchmal passiert das ungeschehen. Klammer auf, Klammer zu. Das Thema sollten wir auch irgendwann mal aufgreifen. Worte haben Macht. Und manche Gesundheiten bzw. Krankheiten haben auch hier im Westen immer noch die Ursache darin, weil Flüche ausgesprochen sind, ich über mich selber oder andere über mich. Naja, meine Werte, die daraus entstehen, und das muss ich euch kurz vorlesen, damit ihr mir es glaubt, wie Animisten denken. Animisten betrachten jeden noch so kleinen Teil der Welt, der von ihnen als beseelt aufgefasst wird, als eine Ehrfurcht gebieteten Kosmos. Für sie gibt es keinen Unterschied zwischen spiritueller Welt und materieller Welt. So ist dem animistischen Denken jeder religiöse Überbau fremd. Heilig, in Anführungsstrichen, im Sinne von Respekt gebietend, aber auch Respekt fordernd, sind Erscheinungen der natürlichen Umwelt in den meisten Ausprägungen. In jedem beseelten Stein, jeder beseelten Pflanze, jedem beseelten Tier und jedem beseelten Menschen, auch an jedem beseelten Ort, entwickelt sich Lebenskraft, einen eigenen Willen, der natürlichen Regeln folgt. Das ist der Glaube von Kindheit. Hallo, der Stein hat eine Seele. Schmeiß ihn also bitte schon nicht einfach so hin. Hallo, die Kuh hat eine Seele. Du kannst die Kuh nicht einfach schlachten und essen. Wir lachen drüber. Aber es ist die falsche Reaktion, weil die lachen über uns. Und nur ein bisschen zu begreifen. Ich bin das Land, sagt ein Animist. Meine Augen sind der Himmel. Meine Glieder sind die Bäume. Ich bin der Fels, die Wassertiefe. Ich bin nicht hier, um die Natur zu beherrschen oder sie zu nutzen. Ich bin selbst Natur. So, jetzt diskutieren wir bitte schön mit so jemand über die Klimakatastrophe. Es kann gar nicht anders gehen. Ich muss ein bisschen abkürzen, gell? Oder könnt ihr noch? Zurück, ich versuche es ein bisschen zusammenzufassen. Was sagt jetzt eigentlich das biblische Weltbild darüber? Gott erschuf, Johanna, beides. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Und daraus können wir ins Gespräch kommen. Die Würde des Menschen ist was? Dann frag doch mal bitte schon deinen Geschäftskollegen, woher die Würde des Menschen kommt. Frag ihn wirklich mal, das ist eine gute Einstiegsfrage. Wenn er glaubt, dass er aus Materie ist, zufällig, nur aus Aminosäuren und anderen Dingen, woher kommt bitte schön die Würde? Und so ein bisschen Gespräch. Das Leben lieben. Gott will, dass wir das Leben lieben. Freiheit, Gerechtigkeit, das alles kommt nicht von den Humanisten. Sorry. Ich möchte mit euch ganz kurz zwei, drei Bibelverse durchgehen. Aber das muss ich noch sagen. Jetzt die zwei letzten Punkte, Verhalten und Konsequenzen. Und hier muss ich aufwachen. Der Mensch ist verantwortlich für seine Gesundheit. Und bittet Gott. Das, was ich nicht tun kann durch gesunde Ernährung, durch verantwortliches Umgehen mit meinem Körper, durch Hygiene. All das ist manchmal nicht ausreichend. Und deswegen sage ich, ich brauche dich, Gott, trotzdem. Und ich verlasse mich nicht auf all diese Dinge. Ich würde mir wieder mehr Predigten wünschen, die uns Christen in die Verantwortung nehmen. Weil dann sind die Konsequenzen, egal wie es aufgeht, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, du bist und bleibst mein. Singen wir so schnell. Es spielt doch nicht für mich nicht mehr die wichtigste Rolle, ob ich gesund bin oder nicht. Ich will Gott verherrlichen. Und wenn ich Gott in meiner Gesundheit verherrliche, preis den Herrn. Und wenn ich Gott in meiner Krankheit verherrliche, preis den Herrn. Ich kann da theologisch im Moment nicht reingehen, aber mir fehlt ein bisschen die Ausgewogenheit in diesem Thema. Ich glaube an übernatürliche Wunder. Aber ich glaube und sehe, dass nicht immer alles geheilt werden, obwohl wir beten. Und ich habe eine Lösung gefunden und sage, Gott, ich lasse es dir über. Und vielleicht sollten wir manchmal nachfragen, was ist denn die Ursache? Weil ja, das Sichtbare kann die Ursache sein, die Hygiene und so weiter. Und dann sagt Gott vielleicht einfach mal zu dir, geh doch mal 5 Wochen, 6 Wochen ins Fitnessstudio und tu was für deinen Körper. Und du wirst sehen, du hast keine Kreuzschmerzen danach. Das will ich jetzt aber nicht hören. Ich will, dass ich jetzt sofort geheilt werde. Wir beten so schnell immer ergebnisorientiert, jetzt sofort. Aber sind wir doch mal ehrlich, wie oft erleben wir das, was Johanna erlebt hat, jetzt sofort? Sind wir denn jetzt alle ungläubig, Johanna, in deinen Augen?
Nein.
Entschuldigung, wenn ich Sie jetzt persönlich anspreche, natürlich nicht. Aber wenn wir ehrlich sind, müssen wir uns die Fragen stellen, oder? Amen da dazu. Ich bin auch glücklich über manche übernatürliche Dinge, aber ich will sie nicht nochmal erleben, weil sie mit schwierigen Situationen einhergekommen sind. Mein Ziel, unser Ziel sollte sein, ich kann Gott verherrlichen im Tod wie im Leben, in der Gesundheit wie in der Krankheit. Ich glaube, dass Gott uns heilen kann, aber manchmal sind die Ursachen wo ganz anders. In Flüchen, in Selbst, kennt ihr euch selber, wisst ihr selber genug. Ich schaff's nicht. Was machen wir jetzt? Oder du darfst auch gehen, wenn du gehen musst. Ja. Ich möchte euch das zeigen, dass das nicht meine Erkenntnis ist, glaube ich zumindest nicht, sondern dass ich glaube, hier auf einem biblischen Fundament stehe. Dann formte Jahwe Gott den Menschen als aus loser Erde vom Ackerboden. Ja, das ist doch der Hammer. Wir haben gar keine Blumen mehr da, wo Erde drin ist. Ja, hallo. Stell dir das mal vor, bitte schön, mach das mal bitte nach. Komm, aus bloßer Erde. Jetzt. Komm. Ich stell mir das so vor. Hat wahrscheinlich ein bisschen mehr genommen wie das. Und hat geformt. Und dann? Na, war es halt geformt, die bloße Erde. Ja, war geformt, die bloße Erde. Und immer noch bloße Erde. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Jetzt bläst er das Leben in diese Materie hinein. Ja, und was steht da? So wurde der Mensch ein lebendes Wesen. Und wenn das meine Grundlage ist, dann verstehe ich, hallo, ja, das ist Materie. Und wenn ich mir den Finger einklinge, tut es verdammt weh. Entschuldigung. Bitte um Verstand und Einsicht, Sprüche. Das steht davor. Bitte um Verstand und Einsicht. Wann hast du das letzte Mal Gott um Verstand gebeten? Nicht nur bei der Steuererklärung, weil du es nicht verstanden hast, sondern und um Einsicht und suche sie, wie du nach Silber suchen oder nach verborgenen Schätzen fördern würdest. Dann wirst du verstehen, was es heißt, den Herrn zu achten und wirst die Erkenntnis Gottes gewinnen. Daniel sagt, du aber, Daniel, bewahr diese Worte, versiegle das Buch für die Zeit des Endes und so wird die Erkenntnis zunehmen. Viele werden darin forschen. Das bezieht sich mehr auf das philosophische, religiöse. Und Römer sagt Paulus, dabei wissen sie von Gott. Gott selbst hat ihnen diese Erkenntnis gegeben. Seit Erschaffung der Welt haben die Menschen die Erde und den Himmel und alles gesehen, was Gott erschaffen hat. Und können daran ihn, den unsichtbaren Gott, in seiner ewigen Macht und seinem göttlichen Wesen klar erkennen. Also wenn du und ich unseren Verstand einsetzen, wenn wir Physik studieren, wenn wir Biologie studieren, wenn wir dieses und jenes studieren, werden wir erkennen, es muss einen Gott geben. Das ist so abgefahren, der Zusammensetzung des menschlichen Körpers und der Tiere und so weiter und so fort. Es kann nur einen Gott geben. Und das sagen jetzt zwei gescheite Leute, denen ich nicht gehöre. Der erste Schluck aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch, aber auf dem Grunde des Bechers wartet Gott. Sagt Werner Heisenberg. Für den gläubigen Menschen steht Gott am Anfang, für den Wissenschaftler steht er am Ende aller Überlegungen. Wisst ihr, und das ist mein Glaubenssystem für eine Schule. Es kommen manche Kinder, die haben Probleme mit ihrem Glauben am Anfang. Dann sag ich, okay, dann forsche bitte nach. Dann untersuch das, was dich interessiert. Am Ende, wenn du ehrlich bist, wirst du Gott finden. Und das, was drüber steht, überspringe ich jetzt kurz einfach nur zu sagen, das Alte Testament, die ganze Rituale sind meines Erachtens nicht nur religiöse Rituale. Das sind Anweisungen, die der Arzt uns auch geben würde. Da gehst du zum Priester, musst dich zeigen, oh, du hast einen Aussatz, dann sagt er, geh mal 7 Tage dann aus, dass keiner dich sieht und nach 7 Tagen kommst du wieder und dann zeigst du und dann wäsch dich, geh dich waschen, Hygiene. Tausche deine Kleider aus, Hygiene. Hey Gott, sorry, das kannst du jetzt nicht machen. Es kommt doch alles vom Geist runter. Der Geist macht es doch alles, oder? Entschuldigung, das ist, na. Gott hat uns einen Verstand gegeben. Und Gott hat uns einen Verstand gegeben, dass wir ihn erforschen, wie er die ganze Welt gemacht hat. Und ich bin dankbar um die Medizin und die Wissenschaft, gigantisch, was der Mensch mittlerweile alles rausgefunden hat. Und ich kann Gott die Ehre drüber geben und kann nur beten, dass die Leute, die so gescheit sind, wie die zwei unten, genau das erleben, dass im Ende sagen, das kann kein Zufall mehr gewesen sein, das muss Gott gewesen sein. Die Problematik, die wir jetzt haben in uns, und deswegen predige ich die ganze Sache, wir sind in der Gefahr, wie immer, ich bin in der Gefahr, in derer oder derer Seite runterzufallen vom Pferd. Weil der Animismus in mir sagt, Gott muss es machen. Gott ist verantwortlich, dass ich geheilt wird. Gott ist für meine Seele, für meinen Körper verantwortlich. Inshallah. Fatalismus, ich kann nichts tun. Und wir stellen das auch noch hin als einen wahren Glauben. Das ist der wahre Glaube. Alles kommt von Gott. Der Säkularismus, der Mensch ist alleine verantwortlich. Du musst darum kümmern, dass du gesund wirst. Aber was ist denn die Frucht daraus? Es gibt nur 2 Möglichkeiten. Stolz oder Bitterkeit. Stolz, ja, ich habe es geschafft, guck mich an, ich bin mit 56 doch so gesund und so rüstig und bla bla bla. Oh Gott, hat mich nicht geheilt. Und gibt es ja sowieso, ich glaube ja nicht. Also die böse Gesellschaft. Das hat mich. Was sind die Folgen, wenn wir eine biblische Weltanschauung haben? Ich bin überzeugt davon. Frieden mit sich selber und mit Gott. überspringe jetzt zwei Folien. Der Missionsbefehl, wie gesagt, habe ich jetzt schon öfters gesagt, haben in den letzten 150 Jahren oft nur animistisch ausgelegt. Ich sage es mal bewusst so. Alles, was geistlich ist, ist wichtig. Körper, Seele ist nicht so wichtig. Sogar manchmal fleischlich. Und deswegen sollten wir uns, wenn wir überleben wollen als Gemeinde Christi im Westen, dringend die Frage machen, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder die Kultur dringt in die Gemeinde ein oder die Gemeinde in die Kultur. Und größtenteils erleben wir, dass die Kultur in die Gemeinde eintritt, sie gleichförmig macht. Und hier will ich nicht mitmachen, weil ich glaube, dass das Konsequenzen haben wird, die uns nicht gut tun. Aber nicht aus Rechthaberei, sondern weil ich glaube, dass unser Gott es besser weiß. Lebst du, leben wir ein ungeprüftes Leben, das habe ich am Anfang schon angesagt. Das bedeutet, ich denke gerade darüber nach, ich lebe halt, wie ich lebe. Sonntagsgottesdienst, super, mir geht's ja gut, Gott segne mich und die anderen auch. Ich komme zum Schluss mit einem Zitat, das mich gestern echt nochmal oder diese Woche erschüttert hat, wo ich mich selbst hinterfragen muss. Das zweite Buch, das ich gerade lese, Francis Schaeffer, Gott ist keine Illusion. Er sagt, der Christ sollte dem Geist der Welt widerstehen. Da sind wir uns alle einig. Doch wenn wir dieses sagen, müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass der Weltgeist nicht immer das gleiche Gewand trägt. So muss der Christ dem Geist der Welt in der Gestalt widerstehen, in welche er ihm in seiner Generation begegnet. Andernfalls widersteht er dem Geist der Welt überhaupt nicht. Das trifft ganz besonders auf unsere Generation zu. Denn die Kräfte, die uns jetzt entgegenstehen, zielen auf das Ganze. Die nachfolgenden Martin Luther zugeschriebenen Worte gelten vielleicht unserer Generation mehr als je einer Generation zuvor. Ich zitiere. Wenn ich mit lauter Stimme und klarer Auslegung alle Teile der Wahrheit Gottes verkündige, außer gerade dem einen kleinen Punkt, den die Welt und der Teufel eben in diesem Augenblick angreifen, dann bezeuge ich Christus überhaupt nicht. Wie mutig ich auch Christus bekennen mag, wo die Schlacht tobt, da wird die Treue des Kämpfers auch die Probe gestellt. Und auf allen anderen Schlachtfeldern treu zu sein, ist für den Christen in diesem Augenblick nichts anderes als Flucht und Schande, wenn er an diesem Punkt nachgibt. Und das trifft mich. Weil ich kann doch sagen, ich tue doch viel von Gott. Aber ich muss mich überlegen, ist es eventuell Flucht, um an diesen Stellen zu kämpfen, wo Gott uns hinstellt. Was immer ihr tut, ob ihr esst oder trinkt oder was es auch sei, verhaltet euch so, dass Gott dadurch geehrt wird. Und das müsste man runterbuchstabieren. Ich zumindest mal neu überlegen. Ich sage der letzte Bibelvers und dann. Weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, Geschwister, ermahne ich euch nun auch, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude und das ist der wahre Gottesdienst, indem er prüft, jetzt kommt der Vers 2, und eine weitere Erschütterung. Was wir hier haben, ist kein Gottesdienst, sagt Paulus damit. Was wir hier haben, ist eine Zurüstung zu dem Gottesdienst, der Montag, Dienstag und so weiter zuholt, weil wir am Montag, Dienstag, Mittwoch prüfen sollen, nicht um der Rechthaberei willen, sondern um Gott die Ehre zu geben. Ist das Gott, wie du willst, dass wir leben? Bitte nicht als Stress verstehen jetzt. Klammer auf, müsste ich eine weitere Predigt halten. Tue ich euch jetzt nicht an. Aber Gott sagt im ganzen Kapitel, Römer Kapitel 1 bis 11, sind solche Wahrheiten drinnen. Nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes. Und jetzt sagt Paulus, deswegen geht Sonntag mittags auf den Liegestuhl und bleibt auf dem Liegestuhl, bis ich wiederkomme. Er kennt ein bisschen meine Art und Weise. Nein, gebt euer Leben als Gott, als ein lebendiges, heiliges Opfer, an dem er Freude hat, indem ihr prüft. Das fordert mich heraus, kann ich euch sagen. Aber ich mache mir keinen Stress jetzt und keinen Druck, sondern ich sage, Gott, danke, zieh mich noch mehr hinein, gib mir noch mehr Verstand, gib mir noch mehr Einsicht, dass ich dich noch mehr verherrlichen kann. Wir haben überzogen, Andi, tut mir leid. Ja, ja, ist gut, alles gut. Danke, dass ihr hochkommt. Vater im Himmel, ich habe mal wieder länger gepredigt, aber ich danke, dass ich mich entspannen kann darin. Ich danke dir, dass du das übersetzt, was zu übersetzen ist, Herr. Und ich danke dir, dass ein Feuer in uns brennt, das dich gerne wiederkommen sieht. Und wenn du wiederkommst, möchte ich, dass du uns alle beim Werk siehst, Herr. Bei dem siehst, wozu du uns berufen hast, Herr. Und auch wenn es viel war, bitte ich, dass das, was von deinem Geist kommt, unser Herzen aufwühlt im positiven Sinne, damit wir noch mehr kennen, was für einen wunderbaren Gott wir haben. Amen.